SWR 2. Geld, Markt, Meinung.
Das Wirtschaftsmagazin heute mit Michael Herr. Und hier geht es heute um kleine Teile, die mittlerweile eine große Bedeutung für unser Leben haben. Powerchips. Halbleiter schalten in Wirtschaft und Alltag. Sie bestehen aus bis zu Milliarden Siliziumdrähten. So fein, dass sie kaum noch zu erkennen sind. Eingepackt in eine Plastikhülle, die oft selbst nur ein paar Quadratmillimeter groß ist. Und doch sind diese unscheinbaren Teile für viele Expertinnen und Experten das Rohöl des 21. Jahrhunderts. Halbleiter, die wichtigste Ressource der Weltwirtschaft von morgen. Ich habe mich gefragt, warum ist das so? Wie sind Deutschland und Europa für das Rennen um die Chips aufgestellt? Und was bedeutet das Ganze für das Thema Geldanlage? Damit beschäftigen wir uns in den nächsten 25 Minuten. Doch los geht es mit dem derzeitigen Halbleiterengpass und mit den sehr konkreten Folgen, die er für viele hat.
PC Games Hardware, Andreas Settler, hallo.
Ja, hallo, Michael H. hier von Geldmarkt Meinung bei SWR 2.
Grüß Sie, servus.
Hallo, Herr Settlack. Sie sind Redakteur bei PC Games Hardware. Das ist eine Computerzeitschrift und die hat natürlich auch einen großen Online-Auftritt. Und dafür beschäftigen Sie sich gerade viel mit der PlayStation 5, stimmt's?
Ja, richtig. Also wir haben eigentlich schon seit dem Launch der PlayStation 5 im November 2020 gemerkt, dass die Nachfrage viel, viel höher ist als das Angebot. Und die Leute wirklich jede News, die wir zum Thema PlayStation 5 schreiben, quasi aufsaugen, Informationen aufsaugen und händeringend danach lechzen, wo kann man sie denn kaufen, wo ist die nächste Verkaufsaktion geplant.
Also ich kann mir das wirklich so vorstellen, Sie checken, wo genau bei welchem Versandhändler oder stationären Händler jetzt demnächst eine neue Charge PlayStations rauskommen, rausgegeben werden und dann geben Sie diese Infos weiter an Ihre Leserinnen und Leser, ja?
Richtig, wir haben natürlich Kontakte zu den Händlern, der eine oder andere kann uns dann schon Informationen im Voraus geben und dann versuchen wir natürlich den Leuten zu sagen, in dieser Woche oder vielleicht sogar an diesem Tag habt ihr die Chance, an der PlayStation 5 zu kommen. Und sobald dann das Verkaufsfenster offen ist, das meistens nur wenige Minuten offen ist, dann sagen wir den Leuten, Achtung, jetzt könnt ihr in den Shop reingehen und schauen, ob ihr Glück habt.
Und diese Infos, die sind stark gefragt, ja?
Die sind auf jeden Fall sehr gefragt. Da merkt man halt, dass das Interesse riesig ist und die Nachfrage einfach nicht bedient und nicht erfüllt werden kann, aufgrund diverser Gründe aktuell in der Halbleiterindustrie. Und deswegen merkt man natürlich, dass die Leute da wirklich sehnsüchtig drauf warten, wann die nächste PlayStation 5 Charge dann zu den Händlern kommt.
Jetzt bekommen Sie ja unter Ihren Artikeln auch viele Rückmeldungen von Leserinnen und Lesern. Da gibt es hunderte von Nutzerkommentaren, habe ich gesehen. Wie gehen denn die Leute mit diesem Engpass, mit diesem PlayStation-Engpass um?
Ja, also ich würde sagen, viele sind mittlerweile frustriert. Viel schwarzer Humor, also manche viel Sarkasmus. Weil es natürlich immer wieder passiert, dass sie halt umsonst versuchen, an eine PlayStation 5 zu gelangen und dann natürlich frustriert sind, wenn nach wenigen Minuten das Verkaufsfenster schon wieder geschlossen ist. Viel Verzweiflung auch. Also da gibt es wirklich auch persönliche Schicksale, wo Leute sich melden und sagen, ich versuche für meinen Sohn seit Monaten eine PlayStation 5 zu bekommen. Er fragt mich jedes Mal, ob es geklappt hat und ich muss ihm immer wieder die traurige Nachricht übermitteln, dass ich kein Glück hatte.
Vielen Dank, tschüss.
Tschüss.
Persönliche Schicksale, Verzweiflung. Dass die Lieferengpässe bei Halbleitern so tiefe Spuren hinterlassen im Leben von vielen Menschen, das hätte ich dann doch nicht gedacht. Allerdings haben wir im Alltag auch viel mehr mit Computerchips zu tun als noch vor 10 Jahren. Das geht schon morgens früh beim Aufstehen los.
6.30 Uhr. Lisa Müllers erster, wahrscheinlich unangenehmer Kontakt mit einem Mikrochip heute. Nämlich in ihrem Wecker. Klar, man kann sich auch analog wecken lassen, aber Lisa stört das ständige Tick-Tack-Tick-Tack des mechanischen Uhrwerks. Deswegen hat sie einen digitalen Wecker. Erstmal einen Kaffee. Im Vollautomat stecken auch schon die nächsten Halbleiterchips. Und nahtlos geht es auf Lisas morgendlicher Joggingrunde weiter. Denn beim Laufen hört sie gerne Musik und sowohl in ihrem Smartphone als auch in den kabellosen Kopfhörern sind natürlich auch Chips verbaut. Zur Arbeit fährt Lisa Müller mit dem Auto. Natürlich fuhren Autos auch schon ohne Mikrochips, aber heutzutage ist alles elektronisch gesteuert.
R1 Rheinland-Pfalz, der Vormittag.
Zum Beispiel das Autoradio. Bei der Arbeit braucht Lisa eine Schlüsselkarte, um reinzukommen. Mikrochips? An ihrem Schreibtisch startet sie ihren Rechner. Mikrochips, Mikrochips. Und gleich klingelt auch schon das Telefon. Mikrochips, Mikrochips, Mikrochips. Ganz zu schweigen von der weltweiten Kommunikationsinfrastruktur, die hinter allem steckt. Riesige Serverfarmen, Signalverstärker in Unterseekabeln und Satelliten im Orbit um die Erde. Alles voller Mikrochips. Auf dem Heimweg geht Lisa noch einkaufen. Die Kasse und das Kartenlesegerät zum Bezahlen, natürlich gesteuert von Chips. Auf Kochen hat Lisa heute keine Lust. Deswegen wärmt sie sich einfach ein paar Reste aus ihrem Mikrochip-gesteuerten Kühlschrank in ihrer Mikrochip-gesteuerten Mikrowelle auf. Noch ein bisschen Fernsehen zur Entspannung. Moderne Smart-TVs sind ja eigentlich schon fast Computer, so viele Mikrochips wie darin verbaut sind. Und dann noch Zähne putzen. Wieder so etwas, was eigentlich auch analog geht, aber elektrische Zahnbürsten sind ja viel praktischer. Und dann endet Lisas Tag, bei dem Halbleiterchips eine ganze Menge geschaltet haben.
Und protokolliert hat diesen Tag David Beck. Die Digitalisierung hat also fast jeden Bereich unseres Lebens erfasst. Das ist aber natürlich nicht einfach so vom Himmel gefallen. Konzerne haben in den vergangenen Jahren viele Alltagsgegenstände benutzerfreundlicher gemacht und dabei sind aus vielen stinknormalen Gegenständen kleine Computer geworden. Am Anfang dieser Halbleiterinvasion in unseren Alltag stand, wie so oft in der Wirtschaft, Grundlagenforschung. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler also, die an Rechnern und in Reinräumen sitzen und die Chiptechnik der Zukunft entwickeln. Im Karlsruher Institut für Technologie, da forschen Wissenschaftler derzeit an den Halbleitern für die Solarzellen von morgen. Wolfgang Brauer hat ihnen über die Schulter geschaut.
Halbleiterlabor im Lichttechnischen Institut am Karlsruher Institut für Technologie, KIT. Rund 2 Millionen Euro kostet die rund 10 Meter lange Station, in der neue Photovoltaik-Halbleiter hergestellt werden. Alles unter Gasabschluss in einer reinen Stickstoffatmosphäre. Die jungen Forscher können die kleinen Chips von außen nur über riesige schwarze eingebaute Handschuhe bearbeiten. Perovskit heißt die neue Technologie, die hier erprobt wird, erklärt Ulrich Wilhelm Petzold, der Leiter der 18-köpfigen Forschergruppe.
Der klassische Halbleiter, also die leicht blau schimmernden Solarmodule, die jeder auf dem Dach kennt, das sind die Silizium-Solarzellen. Das macht weit über 95% des Weltmarktes aus, die reifen konnte. Jetzt langsam nähert man sich aber der Grenze des Machbaren, zumindest was den Wirkungsgrad angeht, bei der Silizium-Photovoltaik. Und hier verspricht die Kombination der Perovskit-Photovoltaik mit der Silizium-Photovoltaik ein riesen neues Potenzial zu ermöglichen. Tandem-Solarzellen, und die stehen im Fokus unserer technologischen Entwicklung hier. Damit kann man den Wirkungsgrad substanziell steigern und damit auch den Energieertrag einer Solaranlage.
Perovskit ist eine Calcium-Titan-Verbindung, auf der die Hoffnung der jungen Forscher liegt. Solarmodule mit Perovskit-Halbleitern können sehr viel effizienter sein als herkömmliche nur mit Siliziumtechnik.
Derzeit kommerzielles Solarmodul hat einen Wirkungsgrad irgendwo zwischen 20% und 24%. Was wir uns mit der Perovskit-Photovoltaik als Ziel gesetzt haben, ist mindestens 33% Wirkungsgrad zu realisieren.
Das soll durch eine Verbindung der bisherigen Siliziumtechnik und der Perovskit-Technik geschehen. Die neuen Halbleiter sollen beide Techniken verknüpfen als Tandem, erklärt der 38-jährige Juniorprofessor.
Tandem-Photovoltaik heißt, dass wir beide Materialien in einem Bauelement kombinieren. Also konkret werden diese Schichten dann übereinander abgeschieden und zusammen können wir dann das Sonnenspektrum möglichst effizient umwandeln.
Ein Schwerpunkt in Karlsruhe. Während Siliziumkristalle langwierig gezüchtet werden müssen, können Perovskit-Halbleiter ganz einfach im Drucker entstehen, erklärt Doktorand Fabian Schackmar.
Man könnte das genau mit dem Drucker, den man zu Hause im Büro stehen hat, könnte man das machen. Das macht man natürlich aber nicht so, sondern man hat eigene Anlagen oder eigene Drucker, die so ähnlich funktionieren, die etwas größer sind.
Die jungen Forscher am KIT befassen sich nicht nur mit Grundlagenforschung. Sie denken auch schon daran, wo ihre Erkenntnisse in der Industrieproduktion eingesetzt werden können. Dazu gibt es in Karlsruhe ein eigenes Labor, wo auch größere Halbleiter produziert werden können.
Das heißt, es geht darum, Produktionsverfahren zu entwickeln. Wie kann ich nicht nur auf kleiner Fläche im Labor die Perovskit-Silizium-Photovoltaik herstellen, sondern wie kann ich diese Technologie auch in die Fabriken bringen?
Und um mit diesem Fund zu wuchern, sind auch weitere große Investitionen in die Grundlagen- und angewandte Halbleiterforschung nötig, damit Deutschland den Anschluss behält, sagt Wolfgang Weber, Geschäftsführer beim Zentralverband der elektrotechnischen Industrie.
Da, wo wir sicherlich in Deutschland auch besonders gut sind, sind die Werkstoffe, aber auch im Bereich der Prozesstechnik sind wir stark. Das wäre sicherlich eine zusätzliche Komponente, die uns dann auch zusätzliche Souveränität bringen würde.
Technologische Souveränität für Deutschland, an der in Karlsruhe ein internationales Team arbeitet. Die Mitarbeiter von Juniorprofessor Ulrich Wilhelm Petzold kommen nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Frankreich, Australien, Iran, Pakistan und Bangladesch. Sie sind in Deutschland, weil die Perovskit-Forschung hier einen hohen Stellenwert hat.
Keine Frage, Deutschland hat ein herausragendes Cluster im Bereich der Perovskit-Photovoltaik. Ist ein großes Cluster und hat eine große Anziehungskraft auch weltweit. Zum Beispiel ist die erste Pilotproduktion für die Perovskit-Silizium-Tandem-Photovoltaik entsteht derzeit in Brandenburg. Wir sind da sehr gut aufgestellt. Science is real, from the
Big Bang to DNA. In puncto Forschung zu Halbleitern, da muss sich Deutschland also auf keinen Fall verstecken. Und wie sieht es mit unserer Wirtschaft im Allgemeinen aus? Die ganz großen Player im Geschäft mit den Chips, die kommen ja meist aus Asien oder den USA. Müssen wir uns also Sorgen machen um unsere Industrie? Diese Frage will ich mit einem Experten klären, mit Jan-Peter Kleinhans von der Stiftung Neue Verantwortung. Er ist dort Leiter des Projekts Technologie und Geopolitik. Herr Kleinhans, das zentrale Thema bei den Halbleitern in den vergangenen Monaten, das sind ja die Lieferengpässe in der Autoindustrie. Was sagen die denn aus über die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Chipindustrie?
Also die Lieferengpässe in der Automotive-Industrie sagen tatsächlich relativ wenig über die Wettbewerbsfähigkeit, weil interessanterweise ist der Automotive-Halbleiterbereich eine der Stärken der europäischen Industrie. Und das ist noch einer der wenigen Bereiche, wo wir wirklich Marktführer aus Europa platziert haben. Zu den Lieferengpässen kam es vor allen Dingen, weil die Automobilhersteller selbst Anfang letzten Jahres überaus pessimistisch in 2020 geblickt haben. Und das hat dazu geführt, dass die Automobilhersteller ihrer gesamten Lieferkette gesagt haben, Abnahmestopp, wir brauchen keine Chips mehr, wir brauchen keine Halbleiter mehr. Und gleichzeitig hat aber ein anderer Teil des Marktes, nämlich Consumer Electronics, also Laptops und Tablets und Smartphones, die haben natürlich vor allen Dingen durch Homeoffice einen riesigen Nachfrageschub bekommen. Und dadurch waren Halbleiterhersteller auf der gesamten Welt damit beschäftigt, diese Nachfrage zu erfüllen. Und die Automobilhersteller haben es dann letztlich in der zweiten Jahreshälfte viel zu spät erkannt, dass sie wieder Chips bestellen müssen, weil sich der Markt deutlich schneller erholt hat.
Also an der Stelle eher ein Problem im Bestell- und Abstimmungsverhalten als jetzt bei der Technologie per se.
Exakt.
Okay, gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Sie haben es ja schon angedeutet, dass der Automotive-Bereich, die Chipindustrie in diesem Bereich, dass da Europa sehr stark ist. Können Sie vielleicht mal kurz sagen, dieser Markt ist ja für uns Laien ziemlich unübersichtlich. In welchen Segmenten ist denn Europa, ist Deutschland stark im Chip-Bereich und in welchen Segmenten ist man eher schwach?
Man muss sagen, dass die Wettbewerbsfähigkeit von europäischen Unternehmen in den meisten Halbleiterbereichen abgenommen hat. Das heißt, wenn wir uns anschauen, was für Chips in einem heutigen Handy verbaut sind, dann kommt der überwiegende Teil von diesen Chips kommt aus den USA, aus Südkorea oder aus Taiwan. Und nur ein Bruchteil von den Chips im gesamten Konsumentenbereich, sei das jetzt ein Laptop, ein Tablet, ein Smartphone, genauso auch Serverinfrastruktur, das heißt alles, was sich in der Cloud tummelt, was ich an Rechenkraft dort habe, kaum etwas davon kommt noch aus Europa.
Also ausgerechnet diese besonders zukunftsträchtigen Segmente, da ist eben Deutschland, Europa eher abgehängt. Was muss denn passieren, damit sich das ändert?
Das ist in der Tat eine gute Frage. Gerade auf europäischer Ebene gibt es derzeit viele Bestrebungen, durch öffentliche Subventionen wieder massiv in den Halbleiterbereich zu investieren. Gerade auch aufgrund des Resilience and Recovery Funds, der für Covid-19 aufgelegt wurde. Die Frage ist eher, in welchen Bereichen möchte in Zukunft Europa denn noch eine Rolle spielen? Also fokussiert man sich auf die Bereiche, in denen man sowieso schon stark ist und sieht eben einfach zu, dass man über die nächsten 10, 20 Jahre auch weiterhin im Automotive-Bereich stark ist? Oder erkennt man die eigenen Schwächen an und sagt, wir wollen wieder in den Konsumentenbereich. Wir wollen wieder einen europäischen Prozessor entwickeln. Wir wollen wieder mitspielen beim Thema Cloud. Und wenn man das bejaht, dann bräuchte es eben massive Investitionen.
Was wäre jetzt als Experte an der Stelle für Sie die richtige Antwort? Also soll Europa versuchen, den Vorsprung der anderen kleiner zu machen oder soll man sich auf die eigenen Stärken besinnen?
Also ich denke, dadurch, dass zukünftig jeder Industriezweig von Halbleitern abhängig sein wird, kommen wir eigentlich nicht drum herum zu sagen, dass Europa auch wieder, wenn wir uns zum Beispiel künstliche Intelligenz anschauen, wenn wir uns autonomes Fahren anschauen, dass wir hier wieder eine Rolle spielen und dass wir wieder an den Punkt kommen, dass es vielleicht in der Zukunft einen europäischen KI-Beschleuniger, einen europäischen Prozessor, ein europäisches Datennetz gibt. Das muss nicht dann direkt der Weltmarktführer sein, aber dass wir überhaupt mal wieder europäische Kompetenz in diesem Bereich aufbauen, weil die haben wir derzeit eben kaum.
Letzte Frage vielleicht zum Ausstieg. Geben Sie doch mal eine Prognose ab. Wo wird die Chipindustrie in Deutschland und in Europa in 10 Jahren stehen? Also werden wir diese Abhängigkeit, die wir aktuell erleben, verkleinern oder wird die noch größer werden?
Also ich denke, in 10 Jahren, obwohl der Halbleiterbereich so schnelllebig ist, in 10 Jahren können wir uns glücklich schätzen, wenn wir einige wenige Baustellen schon mal etwas in Angriff genommen haben. Das heißt, ich würde hoffen, dass wir in 10 Jahren wieder mehr Chipfertigung in Europa haben, aber dass wir vor allen Dingen auch viel, viel mehr Design von Chips in Europa haben, weil die Entwicklung von Chips, das ist eigentlich das, wo Europa am stärksten abgehängt ist und dass wir einfach mal wieder es schaffen, europäische Startups, europäische Innovationen gerade im Chip-Bereich zu stärken.
Zurzeit geht der Trend aber eher noch in die andere Richtung. Die wenigen wertvollen europäischen Chip-Entwickler geraten auf die Einkaufslisten ausländischer Konzerne. Darunter auch Dialog Semiconductor mit Verwaltungssitz in Kirchheim unter Teck, das ein japanischer Halbleiterkonzern übernimmt. Keine Übernahme hat die Branche allerdings je so in Aufregung versetzt wie der geplante Deal zwischen dem US-Grafikchip-Hersteller Nvidia und dem britischen Chip-Dienstleister ARM. 40 Milliarden Dollar will Nvidia für ARM auf den Tisch legen. Das wäre dann die größte Übernahme in der Branche aller Zeiten. Doch Konkurrenten wie Politiker in allen Teilen der Welt stemmen sich dagegen.
Der Chef von Nvidia, Jensen Huang, versucht die Gemüter zu beruhigen. Bei einer Veranstaltung mit dem Chef von ARM, Simon Segers, beschreibt er die geplante Übernahme mit rosigen Worten.
Artificial intelligence is the most powerful technology.
Künstliche Intelligenz ist die wichtigste Technologie unserer Zeit. Ein Computer kann Software ausführen, die selbst Software schreibt. Unser Ziel ist es, den Weltmarktführer bei KI mit der erfolgreichsten Chipfirma der Welt zu vereinen. Darf Nvidia den britischen Chipdesigner übernehmen oder nicht? Diese Frage kann derzeit schlicht nicht beantwortet werden. So viele verschiedene Interessen spielen hier eine Rolle und alle sind irgendwie berechtigt. Carolina Milanesi, eine der wichtigsten Analystinnen im Silicon Valley, meint gegenüber der ARD, die Chancen stehen derzeit 50-50. Es herrscht in der Industrie eine große Sorge. Leider kommen die Bedenken von Unternehmen, die selbst als Monopolisten gelten. Gemeint sind damit Firmen wie Apple, Microsoft oder der südkalifornische Chiphersteller Qualcomm. Störfeuer könnte aber auch von den Wettbewerbshütern in Großbritannien, der EU und vor allem China kommen. Das macht die Lage um die geplante 40 Milliarden Dollar Übernahme noch vertrackter. Nur so viel ist sicher. Die britische Chip-Design-Schmiede war reif für eine Übernahme, sagt Analystin Milanesi. Ihr Geschäftsmodell ist nicht besonders ertragsreich. Sie sind wichtig, ja, aber sie verdienen ihr Geld durch die Lizenzierung von Bauplänen. Deshalb hat sich jeder gefragt, wie lange können sie noch unabhängig bleiben. Bei vielen Chip-Herstellern und Tech-Konzernen geht jetzt die Sorge um, dass sie künftig von Nvidia abhängig sein werden. Auch wenn Nvidia-Chef Huang versichert, beide Unternehmen würden streng getrennt voneinander geführt. Problem: keiner glaubt ihm. ARM entwirft Chipbaupläne. Die sind zum Beispiel Basis für die meisten Prozessoren, die heute in unseren Smartphones stecken, egal ob sie nun von Samsung, LG, Huawei oder Apple kommen. Apple hat sich erst im vergangenen Jahr von seinem Haus- und Hoflieferanten Intel verabschiedet, um auf Basis der ARM-Technologie maßgeschneiderte eigene Prozessoren für seine neuesten Computer bauen zu lassen. Vielen Tech-Unternehmen graut deshalb vor einer Übernahme von ARM durch Nvidia.
ARM is seen a lot of, you know, what the companies, how the companies are using their technology and what the companies.
ARM weiß, wie bei den einzelnen Firmen ihre Technologie genau eingesetzt wird. Die Frage ist nun, was davon bekäme Nvidia zu sehen? Nvidia selbst war bis vor wenigen Jahren einer von zwei großen Grafikkartenproduzenten. Mittlerweile ist das Unternehmen aus Kalifornien auch ein wichtiger Lieferant für die Automobilindustrie geworden. Die Hochleistungschips von Nvidia, vollgestopft mit KI-Technologie, steuern selbstfahrende Autos. Sie sind Basis für Antikollisionssysteme. Was Nvidia bislang fehlte, ist die Kompetenz, um CPUs, also Hauptprozessoren, für Computer zu bauen. Was die Übernahme ebenso unsicher macht, sind die unterschiedlichen Positionen der Politik. China dürfte sich mit einer Zustimmung schwer tun, denn die US-Regierung könnte Einspruch erheben, wenn Technologie gen China exportiert wird, und zwar für den Fall, dass ARM zu einem US-Unternehmen wird. Und in Großbritannien geht die Angst um, dass das einzig wichtige Technologieunternehmen des Landes in die USA abwandern könnte.
Markus Schule hat den aktuellen Stand zusammengefasst. Wie auch immer die Sache ausgeht, 40 Milliarden Dollar für ein Unternehmen, das nicht mal 4.000 Mitarbeiter hat, das ist ein klares Indiz, die Halbleiterbranche boomt. Und da stellt sich bestimmt nicht nur mir die Frage, kann man da ein wenig mitverdienen? Seit einigen Monaten gibt es in Europa einen passiv gemanagten Fonds, einen ETF, der sein Geld in Firmen aus der Halbleiterbranche steckt. Ob der aber wirklich etwas ist für die private Geldanlage, das kläre ich jetzt mit Viktor Goitka aus dem HR Börsenstudio. Herr Goitka, ETFs, das haben ja mittlerweile viele mitbekommen, das sind Fonds, die einen Index nachbilden. Heißt, da stecken eben ganz viele verschiedene Wertpapiere drin, eben nach einem vorher festgelegten Schlüssel. Was ist denn jetzt drin in diesem Halbleiter-ETF?
Ja, in diesem Halbleiter-Index, da sind nur 25 Unternehmen drin, die kommen alle aus der Chipbranche. Also die machen alle mindestens 50% ihres Umsatzes mit Chips oder mit Chipmaschinen oder mit der Kalkulation von Chips. Schauen wir vielleicht mal direkt rein. Die Dickschiffe im Index, das ist zum Beispiel Intel, das kennen ja viele von den eigenen Computern. Mhm. Die Nummer zwei, das ist ASML aus den Niederlanden, die machen selbst keine Chips, die liefern aber Geräte für die Produktion von Chips. Und schauen wir nochmal auf die kleineren Werte in dem Index. Da gibt es zum Beispiel Cadence Design Systems, die stellen Software her, mit der sich Chips eben konzipieren lassen.
25 Papiere, haben Sie gesagt, wenn man das jetzt mal vergleicht mit ja, so einem klassischen ETF, dem MSCI World zum Beispiel, sind es ja einigermaßen wenige. Geht man da als Anleger vielleicht ein höheres Risiko als jetzt bei einem klassischen ETF?
Auf jeden Fall geht man da ein höheres Risiko ein. Nur weil das ETF heißt, ist das eben gar nicht das gleiche wie eben ein MSCI World, wo ich mein Geld über 1600 Unternehmen aus 26 Ländern in ganz vielen Branchen streue. Sondern das ist ein sehr konzentriertes Investment. Wenn ich mich auf diesen ETF einlasse, dann setze ich darauf, dass die Chipbranche weiter deutlich profitieren kann. Und ich bin dann auch vom Wohl und Wehe dieser Chipbranche abhängig. Das kann man verargumentieren. Es ist ein boomender Markt. Man kann genauso gut aber natürlich auch sagen, es könnte ein politischer Chip-Streit zwischen den USA und China weiter hochkochen. Dann dürfen vielleicht einige Chip-Hersteller nicht mehr nach China liefern oder dürfen mit China nicht mehr so viel Geschäft machen. Dann würde sich die Sache schon ganz anders darstellen.
Wer jetzt trotzdem so optimistisch ist, dass er glaubt, das geht auch in Zukunft so weiter, gibt es denn für den oder für die so eine Art Faustregel? Also wie groß soll der Anteil eines solchen Papiers im Fonddepot denn maximal sein?
Also die klassische Empfehlung von unabhängigen Anlageexperten ist immer den Löwenanteil des Geldes, das man an die Börse schiebt. Der sollte weltweit breit über ganz viele Branchen gestreut sein. Das sollten so 85-90% des Geldes sein, das man an die Börse schiebt. Und dann bleiben noch 10-15% übrig. Und da kann man sagen, das ist mein gedankliches Casino-Geld, mit dem spekuliere ich. Ich habe einfach bestimmte Überzeugungen. Ich glaube, dass es vielleicht in der Chipbranche gut läuft oder in anderen Branchen. Und dann teile ich mir diese verbleibenden 10-15% auf 3 oder 4 Wetten auf, die mir besonders sinnig erscheinen. Wenn es mit der Wette schief geht, dann ist es nicht so dramatisch, dann habe ich nicht so viel Geld verloren. Und wenn es mit der Wette klappt, dann kann ich mich freuen und sagen, ich bin auf jeden Fall mit dabei gewesen.
Fürs eigene Depot ist ein solcher Fonds also eher als Beimischung geeignet. Trotzdem, dass die Chipbranche weiter wächst, das gilt als ausgemacht. Die Digitalisierung steigert den Hunger der Weltwirtschaft nach Halbleitern ins Unermessliche. Die Rolle der Europäer in diesem Rennen ist dabei zwiegespalten. In der Forschung und in speziellen Segmenten wie den Autochips sind unsere Unternehmen immer noch gut im Geschäft. Bei Computerprozessoren oder Chips für die Unterhaltungsindustrie, da müssen wir allerdings aufpassen, nicht komplett den Anschluss zu verlieren. Das war Geldmarkt Meinung. Am Mikrofon war Michael Herr.